Radio 1. Nur für Erwachsene.
So, wir kommen mit großer Vorfreude, muss ich mal sagen, zu meinem nächsten Gesprächspartner. Einmal im Jahr wartet die Theaterwelt mit großer Spannung auf die Bestenliste der Zeitschrift Theater heute. Für die 46 KritikerInnen in unterschiedlichen Kategorien die Besten der Theaterzunft wählen. Vor ein paar Tagen war es wieder soweit und die diesjährigen GewinnerInnen wurden bekannt gegeben. Der begehrte Preis für den besten Schauspieler des Jahres ging nach Berlin, nämlich an den Schauspieler Joachim Meyerhoff. Und vermutlich hat der sich über diesen Preis mindestens so sehr gefreut, wie wir uns über seinen Besuch heute Abend. Heißen Sie ihn herzlich willkommen, rasten Sie aus für Joachim Meyerhoff. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, herzlichen Dank.
Und natürlich Glückwünsche. Ich reihe mich gerne in die Reihe der langen Gratulanten und Gratulantinnen ein und ausgezeichnet wurden Sie in der Rolle des Schriftstellers Trigorin in Thomas Ostermeyers Inszenierung von Tschechows Die Möwe an der Schaubühne. Und alle Menschen, die ich kenne, die gerne ins Theater gehen und sich ein bisschen auskennen, haben gesagt, es hat sie komplett von den Hockern geholt. Jetzt würde ich gerne einsteigen mit der Frage, haben Sie das gespürt? Ist Ihnen da schon im Vorfeld zu dieser Auszeichnung klar geworden, mit dem Stück fliegen mir alle Herzen zu, da passiert so richtig was?
Nein, so richtig vorher kann man das natürlich nie wissen, aber in der Rolle ist ja was sehr Eigenartiges passiert, denn es ist ein Schriftsteller und ich bin ja nun auch ein Schriftsteller und konnte im Grunde vieles von dem, was ich da in meiner schriftstellerischen Tätigkeit seit Jahren versuche, mit dieser Rolle verbinden. Und das haben sie natürlich nicht oft, ja. Also wenn sie Richard den Dritten spielen, einen Mörder, dann müssen sie sich ja irgendwie anders informieren und können hoffentlich nicht auf das zurückgreifen, was sie selber wissen. Bei einem Schriftsteller war das dann jetzt tatsächlich anders. Ja, ich konnte viel davon machen und wir hatten auch die Möglichkeit, das war die Idee von Thomas Ostermeyer, dass wir diese Texte auch uns so ein bisschen zu eigen machen können. Ja, also wir können ein bisschen daran arbeiten, ohne das jetzt komplett anders zu machen. Und dadurch ist das einfach sehr nah gerückt und so. Aber auf Ihre Frage, man weiß das vorher ja nie. Ja, also nie. Man geht dann in so eine Premiere rein und hofft, dass das gut geht und freut sich dann umso mehr, wenn sich da was einlöst. Ja.
Okay. Anschließend an Ihre Antwort würde ich gern wissen, wenn die Schriftstellertätigkeit so ein bisschen geholfen hat beim Erarbeiten der Rolle, hat es denn auch umgekehrt funktioniert? Macht diesen Schriftstellerspielen vielleicht auch sowas mit Ihrer Tätigkeit selber als Schriftsteller? Gibt es so eine Art von Selbstreflexion zurück über die Rolle?
Nein, um Gottes Willen. Das ist ja dann doch irgendwie auch eine unangenehme Figur, die ich spiele. Und da versuche ich irgendwie möglichst weit davon entfernt zu bleiben. Aber bestimmte Dinge, die der Mann sagt, ja, die kennt wahrscheinlich jeder Schriftsteller, jede Schriftstellerin, nämlich dass man zum Beispiel, nur ein Beispiel von vielen, dass wenn man was geschrieben hat und es dann verlegt werden soll und man es immer wieder lesen muss, dann wird es halt immer schlimmer. Je öfter man das eigene lesen muss, ja, desto grauenhafter wird es. Es gibt, glaube ich, niemanden, der immer öfter seine Sachen liest und bei jedem Mal denkt, das ist ja so toll, das habe ich gar nicht gedacht, wie toll das ist. Das wird ja von Mal zu Mal lesen immer besser. Nein, sie lesen das dann in der ersten Fahne, zweiten Fahne, ja, und irgendwann sitzen sie da und können das, was sie selbst fabriziert haben, kaum noch aushalten. Und das gehört zu diesem Prozess dazu. Und genau das sagt Trigorin und das sagt er auch bei Tschechow schon.
Jo, okay, dieser Trigorin, Sie haben es selber schon gesagt, der ist alles andere als liebenswert. Der ist selbstverliebter verliebter Gockel, der stürzt ein junges Mädchen ins Verderben. Die schlimmsten Eitelkeiten, die man sich überhaupt vorstellen kann, werden da zum Vorschein gebracht. Und trotzdem hat man den ganzen Abend über den Eindruck, die Rolle bereitet Ihnen absolut größtes Vergnügen. Ist das so?
Ja, natürlich. Je schlimmer Figuren sind, desto größer das Vergnügen. Ja, es ist eine furchtbare Gleichung, aber kein Mensch will langweilige, freundliche, umgängliche Zeitgenossen spielen. Ja, man will natürlich Dinge spielen, die auch erschütternd, schrecklich sind. Und trotzdem, sonst wäre es natürlich nicht Tschechow und nicht so ein großer Autor, ist das ja alles verständlich. Also jetzt haben Sie lauter so Sachen gerade gesagt, ja, ist ein Gockel, ist ein furchtbarer Mann. Aber die Zuschauer würden dem ja nur folgen in dem Moment, wo das auch mit ihnen was zu tun hat. Also es kann nur interessant sein, was auch einen Wiedererkennungswert hat für Zuschauerinnen, für Zuschauer. Das heißt, der Gockel, die Eitelkeit, all das ist ja in uns jedem vorhanden und dadurch ist man da mit dabei.
Okay, dieser Trigorin badet und suhlt sich ja im Ruhm und auch ein bisschen in der Verehrung. Und beides, also Ruhm und Verehrung, haben sie auch. Neben der Auszeichnung jetzt und vielen, vielen anderen ist ja auch ihr autobiografischer Roman Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Und dessen Verfilmung sehr erfolgreich, unter anderem nominiert für die Lola. Wie gehen Sie persönlich mit dem, was man heute als Fame, also mit Ruhm erkannt werden auf der Straße, wie gehen Sie damit um?
Das ist so lustig, weil Sie fragen mich ja genau dasselbe wie die Figur im Stück. Ja, Sie fragt ja Trigorin genau, was ist das für Sie Ruhm? Und als Trigorin antworte ich, mein Gott, Ruhm, wer interessiert sich heute schon noch für Ruhm? Ja, heutzutage ist auch jeder berühmt. Ja, ich glaube, die wirklich interessanten Leute heutzutage sind nicht mehr berühmt. Und dann fragt er aber so leicht verschmitzt, und ich bin nicht berühmt? Und dann sagt sie ja, und dann sagt er ja. Ja, gut, kann sein. Also er ist natürlich schon eitel. Also ich bin tatsächlich, empfinde das nicht so. Ja, für mich spielt das keine Rolle. Und ich bin auch jemand, der, ja, kann ich ruhig so ehrlich sagen, wenn ich dann so mal gebeten werde, irgendwie so ein Foto oder sowas zu machen, es erfüllt mich immer mit einer gewissen Peinlichkeit. Ja, also ich bin noch nie so cool, dass ich dann immer so denke, ja, kommt mal her und so, schönes Foto. Ich denke immer so ein bisschen, ist es immer so ein bisschen peinlich. Und nicht, dass das jemand macht, aber so dieses sich so darstellen ist nicht so mein Ding. Und ich bin ja auch deswegen, glaube ich, im Theater, da ist ja der sogenannte Ruhm auch noch ein ganz anderer, als wenn jetzt Leute einen Film nach dem anderen machen. Ja, das ist irgendwie nicht so aufdringlich oder nicht so präsent.
Okay, aber nichtsdestotrotz muss man sich doch bei der Wahl des Berufs eines Schauspielers schon mal irgendwann im Lauf der Karriere damit beschäftigen, könnte sein, ich werde richtig erfolgreich und berühmt. Also man muss sich doch in irgendeiner Form dazu verhalten, beziehungsweise das billigend in Kauf nehmen, oder?
Leider war es bei mir nicht so. Bei mir war es eher so, dass ich gedacht habe, ich will unbedingt Schauspieler werden. Berühmt werde ich sicher nicht. Und ich mache das aber trotzdem. Ja, es gibt in einem meiner Bücher gibt es den Satz, ich wollte auf der Bühne sein und aber trotzdem eigentlich verschwinden, ganz lange Jahre, ja. Also ganz lange Jahre wollte ich eigentlich gesehen werden, ohne wahrgenommen zu werden. Ich wollte irgendwo da sein, auf einer Bühne und spielen, aber eigentlich nicht gesehen werden. Und das hat sich schon geändert. Also ich freue mich jetzt, wenn man mich mittlerweile sieht, aber es war schon ein sehr langer Weg. Aber die Motivation, das kann ich wirklich sagen, war nie irgendwie eine Form von Fame, wie Sie es sogar genannt haben.
Ja, na, aber es ist ja ehrlich gesagt so, dass man heute ja auch sagt, wenn man wirklich erfolgreich und vielleicht sogar berühmt werden will, sollte man das eben nicht anstreben mit dem, was man in seiner Arbeit macht.
Ja, vor allen Dingen, also man muss auch sagen, also in Wien, wo ich ja lange gelebt habe, da ist Bekanntheit oder als Schauspieler, da kann einem das schon richtig ein bisschen auf die Nerven gehen. Berlin ist doch sowieso, also da hat man doch immer das Gefühl, es ist eigentlich eine Ehre für denjenigen, der einen anspricht, da, dass man sich geehrt gefühlt werden muss. Ja? Also das ist ja eine Ehre, dass mal jemand zu einem sagt, ich kenne Sie. Da muss man sagen, oh wie toll, herzlichen Glückwunsch, danke. Also da ist ja Berlin schon anderes Pflaster, ja. In Wien, da gibt's das schon, ja, da hat man das schon. Aber da ist das auch so ein bisschen nostalgisch, morbid. Ja, da denkt man dann immer gleich zusammen an den Tod, wenn man erkannt wird. Also Wien ist irgendwie, hat einen anderen Flair, ja, muss ich sagen.
Das ist lustig, jetzt haben Sie meiner Frage vorgegriffen. Ich habe nämlich genau das gedacht.
Ja, ich kenne Sie.
Gedacht.
Ja, wirklich, ja. Haben Sie auch Angst vorm Tod? Ja, ich habe auch Angst vorm Tod.
Ja, aber ich gehe mal davon aus, Herr Meyerhoff, Sie werden zumindest für das erkannt, was Sie auch tun. Ich habe mich irgendwann mal irre gefreut, dass auf dem Alexanderplatz stehend jemand die Menge teilte und zielstrebig auf mich losrannte. Damals habe ich auch noch ein bisschen im Fernsehen moderiert. Und er sagte so zu mir, älterer Herr, also ich würde mal salopp schätzen, schon über 70, und sagte, ich kenne Sie aus dem Fernsehen. Und ich habe einen kurzen Moment lang spontan gedacht, wow, diese Musikdokumentation auf ZDF Kultur, die haben einfach eine völlig andere Zielgruppe, als wir alle dachten. bis er zu mir sagte, ich liebe es, wenn Sie im Tatort spielen. Der hat mich mit Andrea Sawatzki verwechselt, weil ich so rote Haare hatte. Und da habe ich so gedacht, ich weiß gar nicht, was unangenehmer ist, wenn man auf der Straße angehalten wird oder wenn man angehalten wird, weil man für immer kein
Also das Schlimmste, was mir passiert ist, dass ich einmal, da habe ich in Salzburg Theater gespielt und dachte, jetzt Salzburger Festspiele, jetzt habe ich es geschafft. Und da hat mich über die Salzach, auf der Brücke, hat mich ein Paar angesprochen und hat gefragt nach einem Foto. Ja, und dann dachte ich, die wollen, dass sie mich fotografieren, haben sie mir aber die Kamera in die Hand gedrückt. Ja, und ich sollte sie vor der Burg fotografieren, ja. Und für einen Moment standen wir uns aber beide so an der Brücke gegenüber, ja. Und ich dachte, ach toll, ein Foto, aber ich war nicht gemeint, ne.
so haben wir alle unser Päckchen zu tragen. Ne? Aber ja. Ich finde das ganz schön, weil das holt einen ja zwischendrin auch gerne mal wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen. Sie haben unter anderem 2017 für die Hauptrolle in Die Welt im Rücken nach Thomas Melle schon die Auszeichnung als Schauspieler des Jahres erhalten. Und das ist so ein Mannstück, quasi so ein Meyerhoff pur. Und das war damals an der Volksbühne. Ja. Sie haben einen manisch-depressiven mit einer solchen Wucht und tragischen Komik gespielt, dass bei uns in der Redaktion die Frage auftauchte, kann man das typische Meyerhoff-Rollen nennen? Oder wie würden Sie den Weg von solchen Rollen zu Ihnen beschreiben?
Naja, das wundert mich dann selber. Aber jetzt mit dem Trigorin, den ich jetzt gerade gespielt habe, der ist Schriftsteller. Thomas Melle, den ich gespielt habe, war Schriftsteller. Dann spiele ich noch ein anderes Stück, was auch bald wieder in der Schaubühne kommt, Eurotrash. Ja, das Christian Kracht ist ein Schriftsteller. Also scheinbar habe ich mich da spezialisiert. Ja, auf das Schriftsteller auf der Bühne. Ja, aber diese Rolle Thomas Melle, das war für mich damals wie so ein, war glaube ich so eine der intensivsten Begegnungen mit einem Text, den ich überhaupt erlebt habe. Und das habe ich ja selber gefunden, diesen Text, auch viel dafür getan, dass wir den damals machen konnten am Burgtheater. Der ist dann nach Berlin gekommen und irgendwann wurde mir das auch zu viel, zu anstrengend. Ich konnte das irgendwann nicht mehr spielen, weil das so intensiv war. Aber da alleine auf der Bühne, der Volksbühne zu stehen mit diesem Stück, über 3 Stunden hat es ja gedauert. Ja, es war wirklich so eine Odyssee. Das war eine große Herausforderung. Hat aber tatsächlich insofern mit mir zu tun, da ich es sehr gerne mag oder über viele Jahre sehr gerne gemocht habe, so alleine mich in so heillosen Texten zu verstricken vor Zuschauern. Ja.
Wow. Ja, den Drang muss man aber, glaube ich, auch in sich spüren, weil ich glaube, das ist so eine Tour de force. Ich frage normalerweise gerne, weil es mich wirklich interessiert, wie Menschen ihres Berufes die Zeit, kurz bevor es auf die Bühne geht, verbringen. Bei Ihnen interessiert mich jetzt nach dem, was Sie erzählt haben, was ganz anderes. Wie lange brauchen Sie und wie schaffen Sie es nach so einem anstrengenden Stück, wenn das so fordernd ist, körperlich anstrengend? Und wie lange braucht man, um wieder runterzukommen und frei zu haben im Kopf?
Ach, das ist so seltsam, weil es gibt tatsächlich Stücke, bei mir hat das gar nicht so viel mit der intensiv das ist zu tun, sondern wie viel man redet. Und natürlich, wenn man 3 Stunden alleine auf der Bühne ist, redet man ja die ganze Zeit, ja, ununterbrochen redet man. Und irgendwas ist dann wirklich schwer wieder auszustellen, ja. Dann gehe ich irgendwie nach Hause und spiele meistens Billard auf dem iPad, ja. Da bin ich mittlerweile irrsinnig gut geworden. Das ist eigentlich meine heimliche Leidenschaft, ja. Geworden, ja, und dann ärgere ich mich auch furchtbar, wenn ich da verliere. Also man muss sich total ablenken. Also ich gehe nicht nach Hause und lese dann Thomas Mann oder so. Endlich nach der 3-stündigen Aufführung endlich wieder Zauberberg lesen, nein. Um mich zu entspannen, das passiert dann nicht, ja. Man macht dann tatsächlich irgendwas Blödes, ja, man macht irgendwas Blödes, aber man kommt schwer zur Ruhe, ja, oder man isst viele Süßigkeiten. Mittlerweile habe ich zu Hause, das hat jetzt mein Sohn und meine Frau haben das eingeführt, es gibt bei uns zu Hause einen Tresor. Ja, aber einen richtig großen Tresor. Und da sind die Süßigkeiten drin.
Also was richtig Abgeschlossenes.
Ja, was richtig mit so einem Zahlencode und ich bin der Einzige, der den nicht kennt. Ah. Und wir stellen uns immer vor, dass es bei uns eingebrochen wird und der Tresor geklaut wird und dann nimmt ihn jemand nach Hause und da ist dann aber nur Bounty drin oder so. Das wäre eigentlich irgendwie gut. Aber ich sitze nachts um 3 vor dem Tresor und versuche die Nummer zu knacken. Keine Chance, ja.
So, also wenn morgens Ihre Frau wach wird oder Ihr Sohn und der Tresor geknackt ist, dann waren Sie erfolgreich. Oder im Umkehrschluss werden es alle Safe-Knacker unter unseren Hörern und Hörerinnen.
Ja, oder ich überlege auch, wie ich meinen
Sohn... Freuen zu hören, ja, dass Bounties drin sind.
Mein Sohn ist ja erst 9, ich habe Hemmung, den zu erpressen, aber... um an die Nummer zu kommen. Also manchmal habe ich da auch etwas düstere Fantasien, gebe ich zu, wenn ich so einen Heißhunger nach Zucker habe.
Verstehe. Ich würde sehr, sehr gerne mit Ihnen über die Rolle von Maske und Kostüm bei Ihrer Arbeit sprechen, weil klar, das geht einher beim Schauspielerberuf, man muss da durch, das dauert lange, ob man das dufte findet oder nicht.
Ja.
Das Spannende bei Ihnen ist aber, dass Sie so unfassbar wandlungsfähig sind, dass man Sie im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen und Kolleginnen einfach gar nicht mehr erkennt, wenn Sie aus der Maske
ja,
kommen.
Ja, ich mag das gerne und ich finde, das sind auch so 2 sehr unterschiedliche Schauspielertypen. Es gibt wirklich diejenigen, die große Freude an der Wandlungsfähigkeit haben und dann so welche, die eigentlich immer sie sind, unverkennbar werden. Ja? Und das ist auch gar keine Wertung, aber bei mir war es eigentlich immer so die Freude an der Verwandlung. Ich bin ein bisschen der Albtraum jeder Kostüm- Kostümbildnerin, jedes Kostümbildners, weil ich ganz lange nicht die Sachen anziehen kann, die mir da hingelegt werden. Also ich probiere ganz lange so in privaten Sachen, weil ich, bevor ich ein Kostüm dann mein eigen nenne, so viel Erfahrung erstmal sammeln muss, dass ich das stimmig finde. Ich kann überhaupt nicht so ein Probenkostüm, was sich irgendjemand ausgedacht hat, zu einer Rolle anziehen, wenn ich noch gar nichts über diese Figur weiß. Ja, da hängt dann eine karierte Hose, dann denke ich, das ist ja der Irrsinn, ja. Wenn ich eine karierte Hose anhabe, dann weiß ich ja alles über eine Figur, ja. Das ist ja, mein Gott, ja, wenn man eine karierte Hose anhat, dann ist doch alles klar. Also das heißt, ich kann nicht schon von Anfang an das machen. Und ich jetzt bei dem Trigorin, da habe ich so eine irrsinnige Frisur. Da habe ich so einen völlig absurden Haarkranz, ja? Weil ich ja eh keine Haare habe, kann ich das so nach hinten raus kompensieren. Und habe da hängen so traurige Haare. Sieht eigentlich fast aus wie ein Clown, die Figur, ja? Und Thomas Ostermeier, der ein großer Freund des realistischen Theaters ist, der ist wirklich durch die Hölle gegangen mit dieser Perücke, ja? Also man hat sich immer angesehen, dass er sagt, Achim, was ist das für eine Frisur? Und ich habe gesagt, wart's ab, das ist genau die richtige Frisur. Und dann durfte ich mal mit, mal ohne und so. Aber ich habe sie durchgesetzt und Gott sei Dank, weil diese Verwandlungen sind genau das, was mir große Freude macht und was dann auch eine Freiheit ist, ja? Also eine Freiheit im Spiel ist.
Okay. Tun Sie sich ab einem gewissen Punkt denn nicht schwer damit, so ein vorgegebenes Kostüm auch zu tragen? Oder
unglaublich schwer. Unglaublich
Sie diskutieren
schwer.
Ich weiß dann?
Ja, aber ich diskutiere nicht, ich weiß es besser, ich kaufe mir selber Sachen.
Ach.
Ja. Ja, also ich weiß es immer besser, absolut. Und Gott sei Dank sind das ganz geduldige Menschen und die mich dann auch zum Teil sehr gut kennen. Und dann wird das so, kommt man so aufeinander zu. Aber eben, es ist nicht möglich, sich ein Kostüm auszudenken, ohne schon 8 Wochen zu probieren. Also wie soll das gehen? Ist mir ein Rätsel.
Ich kann das aus Ihrer Sicht schon nachvollziehen. Ich würde vielleicht auch gerne mal mit der entsprechenden Kostümdelegation sprechen, um die andere Seite zu hören. Vor ein paar Tagen, erst am 1. September, ist die neue Spielzeit an der Schaubühne gestartet und Sie waren ja auch direkt schon im Stück Das Leben des Vernon Subutex 1 zu sehen.
Ja.
Da geht's ja sehr viel um Rock'n'Roll und Musik und mal nicht um Schriftsteller. Was hat Sie an dem Stück oder an dieser Rolle besonders gereizt?
Ach, das ist so eine faszinierende Figur. Das sind ja eigentlich 3 Romane von der Virginie Despentes, eine fantastische französische Autorin. Und es ist einfach sehr, sehr aktuell und hat immer noch, wir haben es jetzt ja schon seit 2 Jahren im Programm und hatten jetzt 3 Aufführungen und es erzeugt immer noch so einen Sog. Es ist schlichtweg der Absturz eines Mannes in meinem Alter, der einen Plattenladen hatte und ein Musiker war, aber nie darauf geachtet hat, irgendwas in die Rentenkasse einzuzahlen. Oder einfach sein
ein
Leben.
Ein typischer Musiker.
Ein typischer Musiker. Und sein Leben so gelebt hat in so einer gewissen Laissez-faire, ja, so in den Tag hinein. Und plötzlich ist halt die wirtschaftlichen Verhältnisse brechen über ihm zusammen. Kein Mensch hört mehr Platten. Er muss das aufgeben und landet irgendwann nach einer Reise durch verschiedene Stationen, wo er bei Leuten unterkommt, auf der Straße, ja. Und das ist der Teil, den wir spielen. Also wird ein Obdachloser, der eigentlich das die ganze Zeit überhaupt nicht begreifen kann, dass er diesen Absturz hinlegt, ja. Und das berührt mich an dieser Figur so, dass eigentlich jemand da ist, der das immer gar nicht glauben kann, dass ihm das widerfährt. Mhm. In den weiteren Büchern wird er dann auch so eine Art Guru und so. Und wir haben eine fantastische Band, die so wahnsinnig viel so The Clash, MC5, Pixies, also gute, direkte, schöne, harte Musik spielen. Und das Publikum ist sehr jung in der Aufführung. Und das ist immer so eine Mischung zwischen, ja, wie soll man sagen, Konzert und Theaterabend. Dauert knackige 4,5 Stunden. Und danach hat man viel, viel gesehen, erlebt, gehört und ja.
Welche Rolle spielt Musik in Ihrem Privatleben? Ist das Musik aus dem Stück, wo Sie sofort dabei waren und gesagt haben, kenne ich alles oder sind Sie ganz anders aufgestellt?
Ach, jetzt kann ich, das ist immer so, wenn ich da nicht nur die halbe Wahrheit sage, ist das immer so ein bisschen unbefriedigend. Ich hatte ja einen Schlaganfall, darüber habe ich auch einen Roman geschrieben, vor 5 Jahren und ich muss ehrlich sagen, seitdem bin ich nicht mehr so musikaffin. Also mir geht das schnell auf die Nerven. Ja, also wenn Musik ist einfach eine Herausforderung, ja, und ich habe das immer noch so ein bisschen mit dem Hören und so und im Theater ist viel Musik, in vielen Stücken sind Sounds ununterbrochen. Die Stadt ist sehr laut, ne, in der wir uns die ganze Zeit bewegen. Und ich liebe Stille. Ich bin mittlerweile ein unglaublicher Stille-Freund geworden. Und so wahllos Musik im Hintergrund, das schaffe ich nicht. Also, aber wenn ich ins klassische Konzert gehe oder so, das finde ich gut. Aber so diese permanente Berieselung, da sehne ich mich nach den Wiener Kaffeehäusern zurück. Denn da ist keine Musik.
Das stimmt.
Das oberste Gebot in einem Wiener Kaffeehaus ist keine Musik und man darf 4 Stunden vor einem Kaffee sitzen und Zeitung lesen.
Ja.
Ein Paradies.
Oder über so ein Buch nachdenken oder eins da schreiben. Sie haben jetzt alle vorangegangenen Abende auf der Bühne gestanden und nur heute Abend eigentlich frei gehabt, bevor es morgen weitergeht mit der Möwe. Und dann kommen Sie, wir haben uns wirklich gewundert, aber natürlich in noch größerem Maße gefreut, an Ihrem einzig freien Abend zu uns. Und das ist einfach ganz, ganz großartig.
Ich habe es nicht bereut.
Oh.
Nein, natürlich komme ich. Ich freue mich doch über so eine Einladung. Ist doch toll.
Das ist ganz, ganz großartig. Ich habe salopp zu Hause gedacht, wahrscheinlich hat der Mann gar keine Hobbys, aber wir haben ja schon erfahren, Sie spielen Billard auf dem iPad. macht das für Sie jetzt einen Unterschied? Ist Bühne gleich Bühne, egal ob Sie auf einer Bühne schauspielern oder ob Sie jetzt auf so einer kleinen Bühne hier bei mir sitzen und Publikum lauscht, wie Sie Fragen beantworten? Gibt es einen Unterschied für Sie?
Alles ist immer komplett verschieden. Sogar jede Bühne, die Theater sind komplett unterschiedlich. Ob Sie jetzt, ich spiele auch ein Stück in München an den Kammerspielen, komplett andere Bühne. Ja, so eine Radiosendung, finde ich, hat völlig eigene Kriterien, wieder eine Talkshow, wo Gäste drin sind. Und ich finde es eigentlich immer eine Freude, so nicht so zu tun, als wäre das alles dasselbe, sondern immer zu sagen, jedes ist einzeln, hat so eigene kleine Gesetzmäßigkeiten, die man auch irgendwie versuchen kann zu verstehen und damit umzugehen.
Ich finde es so wunderbar, mit Ihnen zu plaudern. Die Zeit fliegt.
Ich habe gerade das Zeichen aus der Regie, wir können länger machen.
Was? Verstehe.
Denn wer will Musik hören?
Ja, wer will schon Musik hören? Bei Radio 1 will das niemand. Wir müssen natürlich auf jeden Fall, egal ob es danach noch weitergeht mit dem Gespräch oder nicht, ich würde auf jeden Fall natürlich gerne wissen, was kommt denn als nächstes? Gibt es irgendwas, worauf Sie uns schon so einen kleinen Ausblick geben können? Sind alle Bücher geschrieben?
Nein,
oder,
nicht.
Oder?
Genau. Ja. Also jetzt habe ich ja viele Vorstellungen. Alleine an der Schaubühne sind es ja 3 Vorstellungen in München noch. Und die kommen häufig und oft. Und die spiele ich mit großer Begeisterung und gleichzeitig fange ich an, ein Buch zu schreiben, sitze schon dran und ist auch immer sehr ein neues Abenteuer jedes Mal und hoffe aber, dass das so im Laufe der nächsten Monate entsteht. Also das ist der Plan.
Okay, jetzt können Sie nicht in einem Wiener Kaffeehaus sitzen und schreiben. Geben Sie uns so ein bisschen Kopfkino. Wo schreiben Sie Ihre Bücher? Sitzen Sie ganz brav daheim am Schreibtisch oder ganz woanders?
Also das war wirklich jetzt erstmal in Berlin schwer, so Orte zu finden. Aber eigentlich ist das dieses, wenn man immer denkt, man braucht diesen Ort, das ist eigentlich eher ein Indiz dafür, dass man noch nicht so bereit ist für das Schreiben, für den Schreibprozess. Denn wenn Sie schreiben wollen, dann ist es eigentlich egal, ja? Weil ich habe ja schon auf Flughäfen meinen Flieger verpasst, weil ich irgendwo im Computer saß und gerade die Geschichte gut lief, ja? Und dann ist das Flugzeug halt weg. Ja, dann gibt's auch mal Wichtigeres. Und wenn Sie schreiben wollen, können Sie es überall. Und ich fange jetzt hier so gerade an, merke ich so, dann fange ich mal an, so Karten voll zu schreiben, genau wie Trigorin das auch macht. Und sucht man sich halt irgendeinen Küchentisch und schreibt, ja, egal wo.
Wundervoll, dann freuen wir uns da schon drauf. Wir können mal das Fazit ziehen, Sie sind auf jeden Fall begeisterungsfähig. Zum einen, wenn Sie die Muse küsst, dann kann auch mal das Flugzeug wegfliegen. Aber zum anderen haben Sie uns auch, glaube ich, alle begeistert. Es war wirklich ganz, ganz großartig, Sie hier bei uns in der Sendung
Danke,
zu haben.
Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Dankeschön, dass Sie uns Ihren freien Abend geopfert haben. Ich komme da gar nicht drüber weg in irgendeiner Form und finde das ganz, ganz
also
toll.
Also Sie würden das nicht machen an meiner Stelle.
Das können Sie mich noch mal fragen, wenn ich an Ihrer Stelle bin. Also, wenn ich mal den Preis gewinne als beste Radiomoderatorin Deutschlands, dann würde ich auf jeden Fall an meinem ersten freien Abend, der sich danach ergibt, zu Ihnen ins Theater kommen. Wollen wir so verbleiben?
Ja, gerne. Ich habe jetzt noch gerade noch mich kurz vorher informiert. Der Vogel des Jahres, weil ich das eigentlich viel wichtiger finde, heißt Braunkehlchen.
Oh!
Das wollte ich zum Abschluss sagen, ja?
Das finde ich eine ganz großartige Information. Vielen Dank. Und ich würde zum Abschluss gerne sagen, was ich immer sage, nämlich wo Sie meinen aktuellen Gast als nächstes erwischen können. Er ist ab morgen und an etlichen Abenden im September an der Schaubühne anzutreffen. Er ist da in Die Möwe zu sehen natürlich. Die Rolle, die ihm aktuell die renommierte Auszeichnung als besten Schauspieler des Jahres der Zeitschrift Theater heute eingebracht hat. Alle Infos zu den Terminen, Ticketpreisen, Verfügbarkeiten und so weiter finden Sie unter schaubühne.de. Und ich sage, es war mir ein so absolut großes Fest und ein wundervolles Gespräch. Vielen Dank für den Besuch. Alles Gute für alles, was kommt. Joachim Meyerhoff.
Danke vielmals.